Wir versammeln uns in dieser Christnacht im Namen Jesu. Ich darf Sie mit dem Wort grüßen, das ist gewiss wahr und ein teuer wertes Wort, dass Christus Jesus in diese Welt gekommen ist, um verlorene und sündige Menschen selig zu machen. Und das ist der Grund, warum wir fröhlich singen, vom Lied 27, fröhlich soll mein Herz springen, 27, Vers 1 und dann Verse 6 und 7. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken für diesen Abend, den wir erleben durften, für alle Freude und Liebe. Und doch suchen wir mehr. Wir wollen, dass du heute Abend uns das Wunder deiner Geburt ganz groß machst und dass es hineinredet in all die Nöte, die uns bedrücken. Wir tragen noch mit uns die Friedelosigkeit der vergangenen Tage und Wochen. Und in uns ist so viel unruhig. Gib doch, dass wir erkennen, wie du neue Menschen machst. Da, wo wir dich aufnehmen im Glauben. Und dann sprich zu uns heute Abend, sei du selbst der, auf den wir blicken, dass alles andere unwichtig wird. Und wir wollen dir jetzt in der Stille all das sagen, was uns bewegt. Gelobet seist du, Jesu Christ, dass du Mensch geboren bist. Amen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide Maria und Josef dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Es ist ein Ros entsprungen. Wir singen vom Lied 23, alle drei Verse.
Yeah.
Jedes Mal, wenn ich die Weihnachtsgeschichte höre, gibt es mir einen Stich ins Herz. Wenn da erzählt wird, wie Maria und Josef durch die Gassen von Bethlehem laufen und kein Dach über dem Kopf finden. Man kann sich das ja mit seiner Fantasie ein wenig ausmalen, wie das war. Da klopfen sie an diese und jene Türe. In den Krippenspielen ist das ja immer noch der anschaulichste Teil, wenn dann dargestellt wird, wie das im Krug zum güldenen Kranze der Wirt hervortritt und die abweist, geringschätzig, die anschaut und denkt, die können sowieso die Rechnung nicht bezahlen und dann lässt er sie einfach vor der Tür stehen. Vielleicht, so könnte ich es auch den Kindern erzählen, dass da an einigen Haustüren, als die beiden klopften da drin, die Frau zu ihrem Mann sagte, pst, wir seien niemand da, da draußen sind Leute, man hat ja manchmal so geschickte Gucklöcher an der Türe, damit man hinausspähen kann, wenn ein Besuch kommt, den man nicht mag. Und so wurden sie abgewiesen. Aber davon steht ja kein Wort in der Weihnachtsgeschichte. Von den verschlossenen Türen steht nichts da. Es steht nur davon da, dass eine Türe offen war. Die Tür zum Stall. Und darum möchte ich zuerst heute Abend über die offene Tür reden. Denn das ist so überwältigend, was wir da sehen. Ein Anblick, der uns immer wieder über der Weihnachtsgeschichte nur bewundernd sehen lässt. Was sich vor unserem Auge auftut, ein Stall, schließlich ein sehr jämmerliches Elendsquartier. Ich weiß nicht, welche Stelle Sie heute in unserer modernen Landwirtschaft noch kennen, aber hier wird es sich um einen äußerst primitiven Stall gehandelt haben. Die Mauern aus Lehm, schmuddelig und dreckig, die Krippe bestimmt abgegriffen und der Speichel der Tiere noch daran, die da oft ihren Kopf gerieben haben. Stroh auf dem Boden, Mist und die Spinnenweben oben. Jetzt sagen Sie, jetzt verdirbt mir nur nicht noch meine feste Stimmung. Sie haben ja ganz recht. Wenn wir die Weihnachtsgeschichte hören, ist von dem ganzen Dreck nicht mehr die Rede. Wir sehen nur noch die Schönheit, wie Maria vor der Krippe sitzt. Und selbst die Krippe hat für uns etwas ungemein Heimeliges an sich. Josef mit seinem Stab noch von der Wanderung steht dahinter. Sie haben es ja sicher auch so vor Augen. Und soweit ich in Biologie bewandert bin, sehen die Esel nicht gerade sehr intelligent aus, aber der jedenfalls im Stall von Bethlehem sieht auch noch hübsch aus. Mit dem Ochsen daneben, es ist ein Bild des Friedens. Warum ist denn das plötzlich kein Elendsbild mehr? Warum ist das plötzlich ein solches Bild voller Frieden? Sie wissen ja auch, dass schon die Geburt eines Kindes einen mit großer Freude erfüllen kann. Und doch ist es das nicht. Das Gleiche, was Eltern erleben, denen ein Kind geschenkt ist. Es ist auch nicht die Maria, die wir bewundernd anschauen. Sie war eine große Frau. Das Geheimnis liegt in dem Kind in der Krippe. Der da geboren ist, ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Und wo er hinkommt, da ist plötzlich eine ganz neue Mitte gesetzt. Vorher, da hat man noch reden müssen, was für ein elendes Quartier. Da hätte man sich aufgehalten über all das Schwere. Jetzt ist er im Mittelpunkt. Ich habe in diesem Weihnachtsabend nur die eine Bitte an Sie, dass Sie das in Ihrem Leben erfahren. Sie kommen jetzt von Ihren häuslichen Feiern und, wenn ich mich nicht ganz täusche, aus Stellen sind Sie ja nicht gerade herausgekrochen. aus ihren liebevollen, schön eingerichteten Wohnungen. Und auch heute Abend lag doch etwas der Glanz darüber, der ganzen Vorbereitungen des Feierns, unserer Gestaltung. Und doch möchte ich sagen, es bleibt alles jämmerlich arm, so schön es auch bei Ihnen zu Hause sein mag, wenn Jesus Christus nicht die Mitte ist. Er, der Sohn Gottes, nicht bloß ein Kind, er, der Sohn Gottes. Und das gilt noch viel mehr über all dem, was sie bewegt in ihrem Leben, wenn wir so urplötzlich wieder in diese Festtage eintreten aus dem ganzen Gedränge unserer Arbeit. Wie vielen war es jetzt noch gehetzt bis in die letzten Stunden hinein. Dann soll das bei Ihnen passieren, was im Stall von Bethlehem passiert ist. Plötzlich ist all der Jammer und das Elend überstrahlt von dem einen. Da ist Gott selbst eingekehrt, mittendrin, im Stall, durch seinen Sohn Jesus Christus. Er ist da, die offene Tür zum Stall. Das war mein erster Punkt, den ich Ihnen wichtig machen wollte. Aber jetzt das andere, die Tür ist ja eigentlich nur einen schmalen Spalt geöffnet. Arg weit offen war sie nicht. Jetzt möchte ich doch noch erklären, was uns die Archäologen hier zur Weihnachtsgeschichte zu sagen haben. Es ist ja erstaunlich, was immer wieder durch die gründliche Arbeit der Forscher ans Licht gebracht wird. Nicht nur, dass man die Volkszählungen, die damals zur Zeit des Kaisers Augustus war, ziemlich genau datieren kann aus anderen Quellen, sondern man weiß auch etwas über dieses Notquartier. Diese Herberge war vermutlich gar keine Wirtschaft, wo Maria und Josef eingekehrt sind, auch keine Karawanserei, wie manche meinten. Es handelt sich doch ganz schlicht um den Sitz der Familie Davids, um das Haus der Sippe. Da war die Verwandtschaft ansässig. Und da strömten nun alle zusammen, Vettern und Basen, Onkel und Tanten aus der weiten und nahen Umgebung. Sie müssen an ihren Stammort zurück. Und da war im Familienquartier kein Platz mehr für Maria und Josef. Jetzt vermute ich, dass sie alle sehr harmonische Verwandtschaften haben und lauter liebe Leute nur. Aber es gibt ja manchmal auch in der Verwandtschaft kleine Probleme und kleine Spannungen. Ich könnte mir denken, wenn ich der Josef gewesen wäre, ich wäre losgegangen und gesagt, da sieht man wieder die feine Verwandtschaft, natürlich. Auf uns nehmen sie keine Rücksicht, war ja alles belegt. Der Rucksack an der Wand war schon mit Vetter Benjamin besetzt, der drin schlief. Und die Tante Mirjam mit ihrer Migräne, die schlief auf dem Sofa im Wohnzimmer. Es war alles voll. Und so blieb denen wirklich nur das Notquartier. Und es ist wahrscheinlich doch so, wie man es in der Geburtskirche in Bethlehem sehen kann. Eine Grotte, wo sie sagen, warum denn eine Höhle, die ja schon früher als 100 Jahre nach dem Tod Jesu, als Geburtsort Jesu verehrt wurde, wie man aus den Ausgrabungen feststellen kann. Das war tatsächlich so. Bei den Häusern dabei waren meist diese Höhlen von Bethlehem, wo sie das Heu aufbewahrt haben und daneben durch eine Lehmmauer getrennt. Der Stall, ein zugiges Ding natürlich in der Nacht. Dort muss Maria und Josef Zuflucht nehmen. Für den Josef war das ja schon eine Herausforderung, dazu Ja zu sagen. Wie bringt der Mann das nur fertig? In dieser schweren Nachtstunde all das zu ertragen und einen schwierigen Weg zu gehen. Er weiß, mein Lebensweg wird allein von Gott geführt. Wir sagen das so schnelle. Und meinen das oft, und dabei stimmt das ja gar nicht. Wir haben uns ja vielen Schwierigkeiten in unserem Leben selbst eingebrockt durch unseren eigensinnigen Kopf. Das war ja nie Gott, der uns geführt hat. Und es wird mir sehr schwer, ganz ruhig zu sein und zu sagen, der Herr ist mein Hirte. Verstehen Sie, was die Weihnachtsgeschichte uns sagen kann? Das ist eine Frage an unseren Willen. Lieder kann man schöne singen vom Gottvertrauen, aber ob sie wollen, sich ganz dem großen väterlichen Sorgen Gottes überlassen. Und da öffnet Josef einen Spalt weit die Tür, indem er sagt, ich will, Herr. Und das macht ihn ruhig. Darum murrt er nicht, darum ist er nicht bitter. Man kann das ja so tun, indem man schimpft über die Verwandtschaft oder indem man sich beleidigt davon macht. Ich brauche euch alle gar nicht. Bätsch, es hängt mir schon alles zum Hals raus und geht davon. Und Josef geht still in den Stall hinein und da erlebt er dieses Wunder. Da kann Gott an uns arbeiten. Und ich will auch etwas anfügen, was mir sehr wesentlich ist. Wenn Sie einmal die biblische Geschichte noch lesen, auch nach dem Matthäusevangelium von der Geburt Jesu, merken Sie, wie das biblische Zeugnis eine Einheit ist. Es war ja für den Josef ein Schock, als er, der die Maria nie berührt hat, feststellte, sie schwanger. Und sein erster Gedanke war, da war irgendein anderer Mann im Spiel. Und nach dem jüdischen Gesetz musste er hinaufgehen zum Tempel. Lesen Sie einmal die Eifersuchtsgesetze. Wenn der Priester die Hand auf diese Frau legt und sagt, nun sag du vor der Gemeinde, hat ein Mann bei dir gelegt. Und dann spricht die Verwünschungsformel nach. Und dann musste die Frau sagen, Amen, Amen, der Herr verfluche meinen Leib und die Frucht in mir. Josef sagt, das bringe ich mit meiner geliebten Maria nicht fertig. Sie wissen ja, dass im Volk Gottes klare Gesetze herrschen. Vor der Ehe und zum anderen Geschlecht. Er gedachte, Maria heimlich zu verlassen, um sie nicht dort hinaufbringen zu müssen, zu diesem Eifersuchtsopfer vor der Gemeinde. Er wollte das Maria ersparen, lieber lief er davon. Und dann sagt ihm Gott, bleibe bei Maria, das in ihr geboren ist, ist vom Heiligen Geist. Was war das schwer für den Josef? Vor den Menschen? Was denken die? Und dann zog er so nach Bethlehem. Der Josef ist ein Mann des Glaubens und ich will Ihnen das heute Abend wichtig machen. Nicht bloß, dass man fromme Sprüche macht und sagt, ja, Gott muss man vertrauen und Gott fügt das schon recht, sondern wenn man wirklich seine eigenen Sachen begräbt und Gott machen lässt und sagt, Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich lass dich machen und ich traue dir zu, dass du aus meinem wirren Leben noch etwas Herrliches machst. Ein Spalt öffnet er die Tür und sagt, Herr, nur wie du willst. Das steht schon in der Weihnachtsgeschichte. Und solche Leute erleben das Wunder, dass Christus dort wohnen kann. Am Willen liegt's. Ob ich das jetzt Gott ganz machen lasse und es ihm überlasse, mach doch die Tür auf, nicht nur einen Spalt, sondern sag, Herr, was du willst, das ist immer das Beste. Ob ich es verstehe oder nicht verstehe, ich kann es ja gar nicht verstehen. Deine Wege sind wunderbar, höher als Menschen begreifen können. Und ich wollte, dass es bei Ihnen jetzt ganz direkt klingelt und sagt, aha, bei mir, jetzt weiß ich, wo Christus bei mir einkehren will. Aber noch ein letztes. Bleiben wir nur vor der Türe stehen. Man kann immer wieder in den Weihnachtstagen da sitzen und sagen, war ja wieder schön. Der Abendgottesdienst oder Chor hat so schön gesungen und dann gehen wir wieder nach Hause. Und was bleibt eigentlich? Wir haben durch die Tür gespäht, wir haben alles wieder gesehen. Wir haben gar nicht begriffen, dass Jesus Christus an meiner Türe steht und bei mir anklopft und bei mir einkehren will. Es sind so viele, die heute Abend auf der einen Seite feiern und doch nicht feiern, weil sie voll sind von Wehmut und von Schmerz. Weil sie sagen, was soll das für mich? Ich spüre nichts davon.
Nein, da muss man die Türe aufstoßen, selber bei sich. Da muss man Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland aufnehmen. Euch ist der Heiland geboren. Für mich. Und da, wo einer traurig oder einsam oder verzagt oder schwermütig in seinem Zimmer sitzt, da gilt diese Weihnachtsbotschaft, auch wie ich vorhin hörte, in einer befreundeten Familie auswärts von unserer Gemeinde, wo heute Nachmittag der 22-jährige Sohn gegen einen Brückenpfeiler gerast ist und ums Leben kam. Da will Jesus einkehren. Das ist die Weihnachtsbotschaft. In der Welt sehen wir doch nichts von der Freude. Wir sehen nur die grauen Lehmmauern unseres Lebens. Aber ob er bei mir jetzt einkehren kann, da wo ich nicht weiter sehe und nicht weiter weiß. Er wird von den Hirten erzählt, die auf die Knie fielen. Es waren ja große, starke Männer. Ich bewundere immer wieder solche Leute, so Urwüchsige. Wenn die mal so hinlangen, dann sind die wilden Tiere abgehauen. Die haben Angst gekriegt vor den Hirten. Die haben ihre Schafe behütet. Das waren Leute, die konnten auch nachts um zwei noch durch die Unterführungen von Stuttgart laufen. Solche Kerle waren das. Und die knien plötzlich nieder vor dem Kind. Was ist das denn, das Niederknien? Ich weiß wirklich nicht, ob Sie schon einmal vor Jesus niedergekniet sind. Sagen Sie nicht, das seien nur äußere Formen. Da liegt doch viel an der Form. Und wenn wir manchmal so reden, auch über das große Leid, über das Menschenklagen, über den Schmerz, über den man nicht hinwegkommt und über die Ehekrisen, die so groß sind und die Sorgen um die Kinder, wenn ich dann sage, jetzt wollen wir doch mit Jesus drüber reden, vielleicht denkt einer, ach, das ist jetzt so eine Ausrede und dabei gibt's nichts Größeres, als dass wir Jesus in die Not und in den Jammer unseres Lebens einlassen. Und wenn ich dann manchmal zu jemandem sage, nun beten Sie doch, ich habe noch nie so gebetet. Gibt es Christen, die das nicht können? Können Sie zu Jesus beten? Dazu will ich Ihnen heute Abend Mut machen, wenn Sie wieder allein zurückkommen, dass Sie sagen, ich möchte dich, Jesus, als Herrn meines Lebens haben. Ich werde mit all den Dingen schon lange nicht mehr fertig. Ich kann nicht mal mein eigenes Leben steuern. Sie brauchen nicht an der Krippe zu stehen und schöne Worte sagen, ich glaube, dass Jesus ein guter Mann war und manches Gute vollbracht hat. Er dankt Ihnen für die Blumen und wirft sie in die Ecke. Er will Ihr Herz und Ihre Gedanken und Ihr Leben haben. Er ist gekommen, um verlorene, verzweifelte, müde und hoffnungslose Menschen fröhlich zu machen, bei ihnen einzukehren und ihr Leben völlig auf den Kopf zu stellen, dass die Herrlichkeit Gottes aus den Knopflöchern ihres Lebens herausstrahlt. Das will er tun. Und dafür hat er sich verbürgt. Es ist ein großes Geheimnis um die Weihnachtsgeschichte. Die Türe, die müssen Sie aufstoßen, wo Sie sagen können, jetzt möchte ich auch ganz still zur Krippe gehen. Und ihn bitten, dass er nicht länger bloß da im Stall von Bethlehem bleibt. Vielleicht sagen Sie, es ist bei mir auch ein Stall. Und es ekelt mich manchmal vor meinem ganzen Leben. Aber wenn der Herr und König einzieht, dann wird's wunderbar. Dann strahlt die Herrlichkeit über Ihrem Leben. Und dann bricht die Freude an und Sie verstehen erst, warum man so fröhliche Lieder singen kann. Da brauchen Sie gar nichts mehr dazu, kein Päckchen mehr, keine lieben Menschen mehr und keine Kerze mehr. Bloß ihn, Jesus, Ihren Herrn. Amen. Wir singen nun, lobt Gott, ihr Christen, alle gleich. 21. Die ersten drei Verse. Und die Verse 5 und 6, 21.
Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, da stehen wir vor dir. Und du bist ja gekommen, weil du die ganze Not kennst, die wir schon lange nicht mehr bewältigen. Und es sind nicht nur äußere Bedrückungen und Schmerzen und Traurigkeiten, sondern es ist die ganze Hilflosigkeit. Auch gegenüber all den Bindungen, in denen wir stecken. Komm doch du in unser Leben und mach alles vollkommen neu. Du kannst das Alte wegtun in deiner Vergebung, auslöschen und ganz auf die Seite legen und uns ein neues Herz geben. Ja, du kannst uns auch herausführen aus dem, was uns heute unlösbar scheint. Und du gibst uns diese herrliche Ewigkeitshoffnung, den Blick ins Herz des Vaters im Himmel, wo wir fröhlich unsere Straße ziehen dürfen. Wir möchten dich heute Abend auch bitten für all die Menschen, die in dieser Stadt feiern, die sich zusammensetzen und doch den großen Trost und die Freude deines Evangeliums nicht kennen. Und es ist uns leid, dass wir auch so schlechte Zeugen sind und es so schlecht übersetzen können. Wir möchten dich bitten, dass du die Menschen noch einmal rufst in diesen Tagen und ihnen deine Liebe und deine Erlösungsbotschaft groß machst. Wir bitten dich für unser Volk und für die ganze Welt, die sich nach Frieden sehnt und doch so friedeleer ist, die Freude wünscht und doch keine hat, und die nach Liebe schreit und selbst keine Liebe geben kann. Werde du uns immer größer, wie du das alles ausfüllst, wenn du zu uns kommst und uns in deinem Frieden fröhlich sein lässt. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn Sie noch mal einen Augenblick Platz nehmen, dann möchte ich zuerst Sie zu unseren Gottesdiensten einladen, weil das Wort Gottes in Ihr Leben hinein ganz konkret redet. Wir haben all die Feiertage und Sonntage, Gottesdienste. Wir brauchen Zeit, um dieses ganze Wunder Gottes richtig zu verstehen. Immer um 9:30 Uhr keine zweiten Gottesdienste bis zum 12. Januar. Da beginnen wieder die zweiten Gottesdienste, immer nur sonst um 9.30 Uhr. Und am Silvesterabend haben wir um 18 Uhr den Gottesdienst zum Jahresschluss. Wir haben keine Notizenzettel mehr jetzt von dieser Zeit, aber sie waren ja überall auch in den Häusern und Ihr Gedächtnis ist so ausgezeichnet, dass ich dieses kleine Training mit Ihnen probiere. Aber es liegen schon hinten die Notizenzettel bis zum März, wenn Sie die mitnehmen, das sind die orangenen, großformatigen DIN A4-Zettel, die hinten ausliegen, damit Sie dann informiert sind über unsere weiteren Gottesdienste. Da oben im Eck sitzt unser Bernhard Möck, das ist einer unserer Ersten, der da oben rechts sitzt, von mir aus gesehen. Der soll mal kurz aufstehen. Das ist der Erste, den wir aussenden nach Peru jetzt. Der war jetzt in der Vorbereitung in Bad Honnef 3 Monate von unserem Werk Christliche Fachkräfte International. Das ist auch recht, wenn Sie für ihn beten und für den Dienst, den er dort beginnen wird, eine Rinderzucht in der Selva im Rahmen der schweizerischen Indianermission. Er war ja schon Jahre mit der deutschen Indianerpioniermission in Paraguay. Und noch von einem anderen Landwirt wollen wir jetzt reden, unser Willi Ehret, der ja in Tschoss in Nigeria
eine Arbeit macht in der Verbindung mit der Deutschen Missionsgemeinschaft, hat uns einen Brief geschrieben, der gerade gestern ankam. Das war gut so. Manche kennen noch Willi Ehret, der in Hohenheim studiert hat. Zuerst wollen wir Ihnen allen danken dafür, dass Sie uns in aller Treue in unserem Dienst hier in Nigeria unterstützen. Jedes Mal, wenn die Deutsche Missionsgemeinschaft uns eine Spendenliste zuschickt, führt die Hofackerkirche die Liste an. Wir wissen um Ihr treues Geben und Beten, für das wir Ihnen sehr dankbar sind. Aber das sind auch unzählige nigerianische Landwirte und Viehhirten, die Ihnen allen dafür danken wollen, dass Sie uns hierher geschickt haben, um Ihnen zur Seite zu stehen. Gerade jetzt sind wir viel auf Achse. Der Mais, die Erdnüsse und die Hirse werden geerntet. Laut nigerianischer Statistik geht 40% des geernteten Gutes durch Lagerschäden wie Termitenfraß, Ratten und andere Insekten verloren. So unterrichten wir in den Dörfern, wie man durch einfache Methoden diese Schäden verhindern kann. Dann hat auch Ruth ihre regelmäßigen Treffen. Sie unterrichtet Frauen zum einen über richtige Ernährungsweise und Hygiene, also Ruth ist seine Frau, und zum anderen kontrolliert sie in wöchentlichen Sprechstunden das Gewicht und den Allgemeinzustand von Kindern, die das 5. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Diese sind ja für allerlei Krankheiten am anfälligsten, gerade wenn sie schlecht ernährt sind. Dabei kommt es vor, dass eine Mutter ein 2-jähriges Kind mit ganzen 6 Kilo Gewicht zur Untersuchung bringt. Das habe ich bei meiner Geburt gewogen, zwar nicht ganz, aber ich meine. So, unser Opfer ist heute Abend für den Missionsdienst von Willi Ehret. Dafür wollen wir es geben an einer konkreten Stelle. Wir geben es ganz weiter, damit der Dienst im neuen Jahr weiterlaufen kann. Dort in Nordnigeria als ein Zeichen der Liebe Jesu. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.
Alle drei Verse.